Herr, unser Herr, wie wunderbar ist dein Name auf der ganzen Welt. Auch oben im Himmel bist du mit deiner Hoheit. Selbst das Geschrei von Säuglingen ist noch Lob, ein Ja sagen zu deiner Schöpfung. Den Atheisten verschlägt es die Sprache. Wenn ich zu deinem Himmel aufschaue, zum Mond und zu den Sternen, die du da festgemacht hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedacht hast? Dieses Menschenkind, dass du es machen lässt. Du hast den Menschen fast gottgleich gestaltet. Mit Glanz und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Hast ihn als Herrscher eingesetzt über deine Schöpfung. Du hast sie ihm zu Füßen gelegt. Alles, was ich sehe, alles, was lebt auf dem Land, in der Luft und was seinen Weg im Meer sucht, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Herr, unser Herr, wie wunderbar ist dein Name auf der ganzen Welt.
Psalm 8 gehört zu den schönsten und prägnantesten Psalmen der Bibel. Wir haben ihn gerade in der Übertragung des Dichters Arnold Stadler gehört. Manchmal ist es gut, sehr bekannte Texte noch einmal in einem anderen Klang zu hören, ohne den Inhalt zu verfälschen. Was ist der Mensch? Was bist du, Menschenkind, dass Gott dich machen lässt? Es hat mich immer fasziniert, diesen Blick auf das Ewige zu verbinden mit dem, was es für Konsequenzen im Alltag hat. Von meinem Schulpatron, dem heiligen Jesuiten Aloysius von Gonzaga, ihm wird ein Spruch zugeschrieben, der heißt Quid hoc ad aeternitatem. Was ist wichtig im Blick auf die Ewigkeit? Was wiegt vor dem Ewigen? Was ist wirklich wichtig? Diese Frage habe ich mir als Primitspruch gestellt vor vielen Jahren, und 35 Jahre lang laufe ich diesem Spruch hinterher. Was ist das Ewige? Wer ist der Ewige? Mit den Jahren wird meine Rede und mein Versuch, darüber zu sprechen, immer leiser. Gott lässt sich nicht in Begriffe fangen. Er übersteigt all unsere Vorstellungen. Er ist barmherzig, aber auch der Allmächtige. Er übersteigt all unser Begreifen. Und oft habe ich Fragen, die ich in den Himmel schleudere, weil ich wissen will, warum Gott da ist oder so tut, als wäre er nicht da. Wo bist du, Gott? Damals an der Ahr in der Katastrophe. Interessiert dich wirklich, was im Erdbebengebiet in Türkei und in der Syrien passiert? Warum fährst du nicht dazwischen in die Konflikte deiner ach so geliebten Stadt Jerusalem, dieser heilig-unheiligen Stadt? Es sind Fragen, die ich in den Rucksack packe, um sie später Gott stellen zu können. Und dabei weiß ich, dass das auch wieder nur ein Bild ist. Gott lässt sich nicht beschreiben. Gott ist nicht das Gute, er ist das Ganze und er ist heilig. So schreibt Thomas Mann in Josef und seine Brüder. Dichter haben es immer wieder geschafft, sich dem Ewigen vorsichtig zu nähern und damit Brücken zu schlagen. Gott ist das Ganze. Er lässt sich nicht in Begriffe fassen. Und wenn ich mich Gott nähere und ihm gegenüberstehe, dann tue ich das in der Gewissheit, dass er mir Würde gegeben hat. Dass er das getan hat, was wir im Psalm gehört haben, dass er den Menschen eingesetzt hat als Herrscher über das Werk seiner Hände. Das ist die unglaubliche Würde, die er uns gegeben hat, mit dem schönsten und dem gefährlichsten Geschenk, was er geben konnte, unsere Freiheit. Manchmal kann das Wort Gott hat die Welt in unsere Hände gegeben, nur umformuliert werden in den Satz, sie ist uns in die Hände gefallen. Die Freiheit zu nutzen in Würde, die Gott uns gegeben hat, ist ein lebenslanger Prozess. Er hilft uns, vor Gott zu stehen, wie es im zweiten Hochgebet der Messe so schön heißt. Du hast uns berufen, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Nicht zu kriechen, nicht im Staub zu liegen, nicht vor deiner Majestät liegt im Staub die Christenschar, sondern in Würde groß. Und dieses Staunen über Gott selbst, dieses Staunen über das Werk seiner Hände, über das Staunen dieser Freiheit, die er uns gegeben hat, die findet oft bei den Dichtern einen Nachklang und einen Hall. Eines der Gedichte, die mich ein Jahr schon sehr lange beschäftigen und mich begleiten, ist der Schauende von Rainer Maria Rilke. Ich sehe den Bäumen die Stürme an, wie sie aus lau gewordenen Tagen an meine ängstlichen Fenster schlagen und höre die fernen Dinge sagen, die ich nicht ohne Freund ertragen, nicht ohne Schwester lieben kann. Da geht der Sturm, ein Umgestalter, geht durch den Wald und durch die Zeit und alles ist wie ohne Alter. Die Landschaft, wie ein Vers im Psalter, ist Ernst und Wucht und Ewigkeit. Wie ist das Klein, womit wir ringen? Was mit uns ringt, wie ist das Groß? Ließen wir uns ähnlicher den Dingen und so vom großen Sturm bezwingen, wir würden weit und namenlos. Was wir besiegen, ist das Kleine. Und selbst der Erfolg, er macht uns klein. Das Ewige und Ungemeine will nicht von uns gebogen sein. Das ist der Engel, der den Ringern des Alten Testaments erschien, wenn seiner Widersacher Sehnen im Kampfe sich Metallen dehnen, fühlt er sie unter seinen Fingern wie Saiten tiefer Melodien. Wen dieser Engel überwand, welcher so oft auf Kampf verzichtet, der geht gerecht und groß und aufgerichtet aus jener harten Hand, die sich wie formend an ihn schmiegte. Die Siege laden ihn nicht ein. Sein Wachstum ist, der tief Besiegte von immer Größerem zu sein. Germanisten und andere interpretieren Gedichte. Ich kann in dieser Liga nicht mitspielen und will es auch nicht. Gedichte sprechen auch zum Herz. Und wenn ich sie erkläre, verlieren sie vielleicht von ihrer Kraft. So wie es manchmal auch bei Bildern ist. Ich habe jahrelang in Jerusalem einen Künstler besucht, der leider schon verstorben ist, Jakob Pinz. Und wir haben oft über Gott und die Welt gesprochen, auch über andere Kunst, über seine japanischen Pillar Prints, die er gesammelt hat. aber über seine eigenen Werke hätte er mir noch das erste Wort zu sagen. Er wollte, dass die Werke aus sich selber sprechen, durch sich selber wirken. Und deswegen wirken die Bilder auch vom Schauenden bei jedem anders. Die Landschaft wie ein Vers im Psalter erinnert mich an meine Kindheit am Rhein, an die Ferien in der Ardenneneifel, genauso wie jetzt an die Spaziergänge und Wanderungen in der Negev-Wüste oder die stillen Stunden am See Genezareth. Dinge, die ich nicht ohne Freund und ohne Schwester ertragen kann, also ohne Menschen, die mir nahe sind, erinnern an schwere Stunden und wie sie überwunden werden konnten. Und wie ist das Klein, womit wir ringen? Wiederum an den Spruch des Aloysius von Gonzaga. Was ist wirklich wichtig? Und nicht zuletzt der letzte Satz. Sein Wachstum ist, der Tiefbesiegte von immer Größerem zu sein. Von diesem Tiefbesiegtsein und gleichzeitig verbunden mit einem trotzigen Trotzdem, von einer Hoffnung, spricht auch ein Gedicht von Hilde Domin. Sie schafft es mit biblischen Bildern von der Flut, von der Sintflut, von der Taube, die vom Land berichtet, von Daniel in der Löwengrube und den Jünglingen im Feuerofen, ein Bild zu zeichnen, in dem auch schon eine Ahnung von Ostern verborgen ist. Es heißt die Bitte. Wir sind eingetaucht in das Wasser der Sintflut. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach Landschaft jenseits der Tränengrenze, der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu werden, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass am Sonnenaufgang die Taube den Zweig des Ölbaums bringe, dass die Frucht genauso bunt sei wie die Blüte und die Blätter der Rose am Boden noch eine leuchtende Krone bilden und dass wir aus der Flut, aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer heiler und aber auch versehrter immer wieder zu uns selbst entlassen werden. Dieses wird immer wieder deutlich in den Phasen, in denen man im Ringen um Gott auch um Antwort sucht. Und es gab für mich immer wieder auch die Frage, wie man verschiedene Dinge im Glauben, auch diese schweren Stunden, wie man sie übersetzen kann, wie man sie sprechen lassen kann, gerade bei solchen Dingen, aber auch in leichteren Fragen. Was kann ich als Pfarrer über die Liebe predigen, wenn ich bei der Trauung von zwei Menschen assistiere, ohne Gefahr zu laufen, als Pfarrer irgendetwas Leichtes, Banales und Anbiederndes zu sagen oder mit dem Verweis auf die kirchliche Ehemoral die Stimmung zu versauen. Dichter haben mir auch da geholfen. Wilhelm Brunas und Thomas Villinger haben sich zusammengetan und ein kurzes Gedicht über die Liebe gesprochen, die deutlich macht, was zu sagen ist. Liebe, der Abstand, den ich brauche, um dir nahe zu sein, und die Nähe zu mir selbst, um den Abstand halten zu können. Liebe, der Abstand, den ich brauche, um dir nahe zu sein, und die Nähe zu mir selbst, um den Abstand halten zu können. Kann man schöner und prägnanter ausdrücken, dass bei allem jubelnden Wir auch zweimal Ich verborgen sind und bleiben als gegenseitigen Schatz? Und auch bei einer anderen Sache hat mir die Dichterin Hilde Domin geholfen. Vielleicht kennen die anwesenden Mitbrüder diese Situation, dass man eine Predigt vorbereitet hat mit viel Mühe. Man steht da, man hält sie. Es funktioniert alles, keine Versprecher. Man ist froh und setzt sich und ist auch irgendwie stolz. Und was passiert? Nichts. Gar nichts. Keine Rückmeldung, kein Wort, kein Danke außer dem leicht dahingesagten, schön gesprochen, Herr Pfarrer. Und dann gibt es die Situation, wo man hier steht und merkt, es funktioniert überhaupt nicht. Du kannst nicht das loswerden, was du eigentlich sagen wolltest. Und man sich zurück auf die Sedilien schleicht und denkt, Erde, tu dich auf und verschlinge mich. Und dann kommt eine Mail, dann kommt ein Brief oder irgendetwas, wo sich jemand auf ein Wort beruft, was ihm geholfen hat, was man selber überhaupt nicht mehr erinnert. Und was einen daran erinnert, dass Gott auf krummen Zeilen gerade schreibt. Und manche Frucht wächst, ohne dass man es bewusst will. Die Dichterin Hilde Domin sagt es so: Wie wenig nütze ich bin. Ich hebe den Finger und hinterlasse nicht den kleinsten Strich in der Luft. Die Zeit verwischt mein Gesicht. Sie hat schon begonnen. Hinter meinen Schritten im Staub wäscht Regen die Straße blank wie eine Hausfrau. Ich gehe vorüber ohne Spur. Die Ulmen am Weg winken mir zu, grün, blau, goldener Gruß, und vergessen mich, wenn ich vorbei bin. Ich gehe vorüber. Aber vielleicht hinterlasse ich den kleinen Ton meiner Stimme, mein Lachen und meine Tränen und auch den Gruß der Bäume am Abend auf einem Stückchen Papier. Und im Vorbeigehen, ganz absichtslos, entzünde ich die ein oder andere Laterne in den Herzen am Wegrand. Diese Erfahrung habe ich auch immer wieder machen dürfen, mit eigenen Versuchen Texte zu schreiben. Ich habe das unglaubliche Glück, jeden Morgen in Jerusalem aufwachen zu dürfen. Und als in der Pilgerseelsorge zu arbeiten und gleichzeitig auch frei zu sein, um Texte zu schreiben, mich mit dem auseinanderzusetzen, was mich umtreibt, mein Glauben, mein Zweifel, all das, was durch Herz und Geist geht. Als vor jetzt bald 2 Jahren in meiner Heimat die Ahr zur fürchterlichen Flut wurde, ich davon hörte, dass Freunde alles verloren hatten, mein Großcousin Thomas mit 11 anderen Behinderten im Sinziger Lebehilfenhaus jämmerlich ertrank, wusste ich nicht, wo ich mit meiner Verzweiflung, meiner Wut und meiner Trauer hin sollte. Corona verbot damals, direkt in die Heimat zu fliegen und tatkräftig zu helfen. Ich habe Zuflucht gesucht in den Psalmen, weil in ihnen auch mit Gott zwischendurch hart umgegangen wird, er angeklagt wird, Fragen nach oben geschleudert werden. Und daraus entstand ohne Absicht, ohne direkte Absicht, auch ein eigener Psalm von mir, den ich nicht einfach so am Schreibtisch in Stille und Schweigen und beim guten Glas Rotwein geschrieben habe, sondern mit Schreien, mit Schmerz, mit Durchstreichen, mit Kämpfen, mit Beten und mit Schweigen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Psalm, der A-Psalm, für die Menschen an der A wichtig werden sollte. Dass er der Cantus Firmus bei der offiziellen Trauerfeier mit Kanzlerin und Präsident wurde. Aber diese Erfahrung hat mir geholfen, mich diesem Psalm noch näher zu widmen und auch andere Themen anzugehen. Es gibt so vieles, was man im Psalm Gott sagen kann. Der Ukraine-Krieg, der Missbrauch, die Schöpfung. Ich habe diese Predigt begonnen mit einem Blick auf den Psalm 8. Ich möchte mit einem Psalm enden, mit einem eigenen Psalm, der die Gottebenbildlichkeit und die Schöpfung aufnimmt, auch wenn er nicht mit der Kostbarkeit und der Kraft des Psalm 8 mithalten will. Ich bin, was ich bin. Ich danke dir, Ewiger, dass ich so bin, wie ich bin und nicht so, wie manche mich gerne hätten. Von Beginn aller Zeit hast du mich gedacht und gewollt. Eine Facette bin ich deiner bunten, lebendigen Schöpfung. Als dein Ebenbild hast du den Menschen geschaffen, du, der du das Leben selbst bist in all seiner Fülle. In dir pulsiert die Liebe in all ihren Formen, ein ewiger Quell, der niemals versiegt. Du willst seit Urzeit, dass es gibt, was es gibt. Die Schranken und Grenzen hast du nicht gemacht. Das Wort Ebenbild legten die Saftlosen in kalteiserne Ketten. Die Flügel der Liebe wollten sie kürzen durch ihre Gesetze. Doch sie erhebt sich immer wieder, lässt sich nicht zähmen. Unablässig verteilt sie sich in die Herzen der Menschen. Ihre Funken sprühen, wenn zwei Münder sich finden, zwei Seelen den Gleichtakt erkennen, das ergänzende Du. Wenn eine Frau einen Mann liebt und ein Mann eine Frau, wenn ein Mann einen Mann liebt und eine Frau, tanzt die Liebe Pirouetten mit kraftvoller Leidenschaft. Wenn ein Mensch einen Menschen liebt, so wie er ist. Wenn ein Mensch Körper und Seele in sich versöhnt, wenn ein Mann sich als Frau fühlt und eine Frau sich als Mann, fährt die Liebe tollkühn in den Mut, sich offen zu zeigen. Wenn ein Mensch sich sucht und sich endlich dann findet. Sie alle preisen dich, Ewiger, durch ihr farbiges Leben. Du würdigst die Vielfalt durch deinen stärkenden Segen. Doch immer noch leiden Menschen, nur weil sie lieben. Man sperrt sie in Kerker, quält sie, will ihren Tod. Leg ihren Jägern und Richtern ihr übles Handwerk. Vor Scham vergehen sollen sie, verstummen für immer. Meine Hoffnung setze ich auf dich, Ewiger, Fülle des Lebens. Nicht nur träumen will ich, was ich sehnlichst erwarte. Die Engherzigen werden nicht siegen mit ihrer Verachtung. Ihr Gift verliert seine Kraft, ihr Spott verwundet nicht mehr. Begeistert erstrahlen sollen alle mit glänzenden Augen, die Hand in Hand sich gefunden auf ihrem eigenen Weg. Ihre zärtliche Liebe preist dich, übersteigt alle Normen. So unterschiedlich sind deine Ebenbilder, keins gleich dem anderen. Unverwechselbar hast du das Leben alle geschaffen. Ein kostbares Original bin ich mit meinen Ecken und Kanten. Ich danke dir, Ewiger, dass ich so bin, wie ich bin und immer mehr werde, der ich sein darf vor dir. Und ich danke Ihnen und wünsche Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören, Gottes Rückenwind und Segen für alles Kommende. Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug, schreibt Hilde Domin. Ich wünsche Ihnen diese Erfahrung der Dichterin und wollte hier an diesem Punkt eigentlich ein Amen setzen. Mit dem Wort nicht müde zu werden und dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinzuhalten, wie Hilde Domin schreibt. Ich möchte aber noch ein ganz kleines PS hinzufügen. Wir sind am Ende der Fastenzeit und unsere muslimischen Schwestern und Brüder haben gerade ihre große Fastenzeit in Ramadan begonnen. In Jerusalem höre ich 5-mal am Tag den Muezzin, wenn er zum Gebet ruft. Und mich fasziniert immer wieder, wie alltäglich manche von ihnen ihr Gebet sprechen. Der Taxifahrer hält an und spricht sein Gebet neben ihm auf seinem Teppich. Der Busfahrer unterbricht seine Fahrt und im Obstladen ist ein Verkäufer im Gebet versunken neben den Bananen. Ich habe mich gefragt, was mache ich in dieser Zeit, wenn andere beten? Bügle ich? Bereite ich irgendetwas vor? Gehe einkaufen? Spüle die Teller? Und dann habe ich ein kleines Gebet für mich geschrieben, orientiert am Muezzin und an unserem wunderschönen Trierer Pilgergebet. Und das kommt jetzt, wenn der Ruf ertönt, ganz automatisch. Aber auch, wenn die Sirene zum Schabbat ruft und zu den jüdischen Festen. Allmächtiger, Ewiger, du bist der Einzige. Niemand ist Gott außer dir. Gepriesen sei dein heiliger Name. Erbarme dich über uns und die ganze Welt. Gedenke deiner Menschheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen.